MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Hölzern, Silber oder Golden? Das sind alles Namen für Meilensteine in einer Ehe. Für alle, die heuer einen ganz besonderen Hochzeitstag feiern, gibt es am 11. Oktober wieder eine Segnung im Erzbistum München und Freising. Und dafür können sich Paare jetzt schon anmelden. Meine Kollegin Lilli Kricker, die weiß mehr dazu. Sag mal, was hat es denn damit genau auf sich?
Hier können Paare nochmal bewusst ihre Liebe feiern. Das muss auch nicht schon die Silber- oder die goldene Hochzeit sein. Es sind alle eingeladen, die einen halbrunden oder einen runden Hochzeitstag haben. Es gibt einen gemeinsamen Gottesdienst im Münchner Dom und danach kann jedes Paar noch einen persönlichen Segen bekommen für die nächsten gemeinsamen Jahre.
Anmelden können Sie sich noch bis zum 4. September. Das geht am besten auf der Website vom Erzbistum München und Freising und in vielen Vereinen liegen auch Anmeldebögen aus.
Mehr Durchblick im Alltag. Der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern.
Die Festival- und Konzertsaison startet gerade wieder und damit leider auch die Probleme rund ums Ticket. Was tun, wenn das Konzert abgesagt wird, wenn der Einlass verweigert wird oder das Ticket plötzlich ungültig ist? Darüber spreche ich jetzt mit Silvia Hartl vom Verbraucherservice Bayern. Frau Hartl, was sind denn aktuell die häufigsten Probleme mit Veranstaltungstickets und worauf sollte ich als Verbraucher besonders achten?
Ja, ein großes Thema ist der Ticketverkauf über den Zweitmarkt. Viele Verbraucher kaufen über den Zweitmarkt, weil Veranstaltungen schon ausverkauft sind oder weil sie meinen, dort Tickets günstiger zu bekommen. Und dann kommen die Probleme. Gefälschte Tickets, überhöhte Preise und sie kommen gar nicht in die Veranstaltung rein, weil Tickets personalisiert sind. Mein wichtigster Tipp ist, kaufen Sie möglichst nur über offizielle Vorverkaufsstellen und wenn Sie doch auf dem Zweitmarkt kaufen, schauen Sie ganz genau in die AGBs und prüfen Sie den Anbieter kritisch.
Was gilt denn, wenn ein Konzert abgesagt, verschoben oder früher abgebrochen wird? Bekomme ich dann mein Geld zurück?
Das kommt auf den Fall an. Wird ein Konzert abgesagt oder verschoben und Sie können am neuen Termin nicht, haben Sie in der Regel Anspruch auf Erstattung, inklusive Gebühren übrigens. Wird das Konzert abgebrochen, gibt es oft zumindest ein anteiliges Geld zurück. Aber liegt der Grund für den Abbruch außerhalb der Verantwortung des Veranstalters, besteht meist kein Anspruch. Das ist zum Beispiel bei Unwetter oder höherer Gewalt der Fall.
Und was kann ich tun, wenn ich trotz gültigem Ticket nicht reinkomme oder einen schlechteren Platz bekomme?
Dann stehen Ihre Chancen gut. Wenn Sie ohne eigenen Fehler nicht reingelassen werden, haben Sie grundsätzlich Anspruch darauf, den vollen Ticketpreis zurückzubekommen. Bekommen Sie einen schlechteren Platz als gebucht, können Sie die Differenz zurückfordern. Bei gravierenden Abweichungen sogar den kompletten Preis.
Frau Hartl, was ist denn Ihr wichtigster Tipp für Verbraucher, um Ärger mit Tickets von Anfang an zu vermeiden?
Am besten planen Sie mit etwas Vorsicht. Kaufen Sie Tickets nur bei seriösen Anbietern, heben Sie alle Unterlagen gut auf und informieren Sie sich vorab über die Bedingungen des Veranstalters. Und ganz wichtig, bei Problemen frühzeitig handeln und den Kontakt zur Vorverkaufsstelle oder zum Veranstalter suchen.
Das war Mehr Durchblick im Alltag, der wöchentliche Verbrauchercheck im MKR mit dem Verbraucherservice Bayern. Mehr Infos und persönliche Beratung gibt's auf verbraucherservice-bayern.de oder direkt vor Ort.
Am Donnerstag startet die WM und da denken wir alle wahrscheinlich zuerst an gute Stimmung, Public Viewing und spektakuläre Tore. Aber kurz bevor es losgeht, sollten wir auch mal schauen, was sich denn außerhalb der Stadien so abspielt. Denn in Mexiko haben die Vorbereitungen zur WM den Alltag vieler Menschen schon beeinflusst, bevor der erste Anpfiff ertönt. Darüber spreche ich jetzt mit Helena Raspe von der Hilfsorganisation Miserior. Hallo Frau Raspe.
Hallo.
Zuerst mal, wer profitiert denn von der WM in Mexiko?
Viele unserer Partner vor Ort sagen ganz klar, die WM richtet sich vor allem an ein internationales Publikum. Die Tickets kosten teilweise mehrere tausend Euro und sind für die meisten Menschen wirklich unbezahlbar. Das heißt, der Fußball, der eigentlich alle verbinden soll, wird hier plötzlich zum Event für Wohlhabende und Touristen. Gleichzeitig nimmt die FIFA Milliarden ein. In Mexiko werden diese Einnahmen aber nicht versteuert. Also die großen Einnahmen fließen kaum in die lokale Bevölkerung zurück.
Und was hat sich in den Städten ganz konkret verändert?
Rund um die Austragungsorte wurde und wird massiv gebaut und umgestaltet. Es sind Hotels, Einkaufszentren und neue Verkehrsprojekte entstanden, oft gezielt für Gäste aus dem Ausland. Gleichzeitig fehlt aber Geld für bezahlbaren Wohnraum oder eine stabile Wasserversorgung für die eigene Bevölkerung. Und gerade in Mexiko-Stadt ist Wasser jetzt schon knapp und viele haben eben auch Angst, dass sich das weiter verschärft. Das heißt, diese Investitionen gehen oft an den Bedürfnissen der Menschen vorbei.
Ja, und wie spüren die Menschen die Vorbereitungen auf die WM im Alltag?
Viele erleben steigende Mieten und merken, dass ihre Viertel sich stark verändern. Wohnungen werden vermehrt an Touristen vermietet, zum Beispiel über Plattformen wie Airbnb. Also Menschen werden verdrängt, weil sie sich ihre Gegend nicht mehr leisten können. Dazu kommen Berichte, dass Obdachlose, dass Indigene, dass Migranten gewaltsam aus dem öffentlichen Raum verdrängt werden. Das kann man fast schon als sozialen Säuberungsprozess beschreiben, obwohl viele ihren Lebensunterhalt eben auch mit dem Straßenhandel bestreiten müssen.
Wie sieht denn die Sicherheitslage rund um die WM aus?
Also die Situation ist ohnehin angespannt. Über 133.000 Menschen gelten aktuell als gewaltsam verschwunden. Und für die WM wird nochmal massiv aufgerüstet mit Polizei, mit Militär, mit Überwachung. Viele Menschen haben dabei kein Gefühl von Sicherheit, sondern eher von Kontrolle. Und gleichzeitig gibt es die Sorge, dass die organisierte Kriminalität das Event auch für eigene Geschäfte nutzen könnte. Zum Beispiel durch Geldwäsche oder durch Ausbeutung wie Menschenhandel. Und auch die Alltagsgewalt ist natürlich nach wie vor präsent, auch während einer WM.
Gibt es denn auch Hoffnung auf positive Effekte der WM in Mexiko?
Ja, natürlich freuen sich viele Fans, dass Mexiko die WM mit ausrichten darf. Und einige hoffen auch darauf, dass diese Infrastrukturprojekte irgendwie langfristig bleiben und den Menschen zugutekommen. Aber für uns, muss man sagen, gibt es vor allem auch die Hoffnung, dass der internationale Blick auf die WM auch Druck für politische Veränderungen erzeugt. Denn die WM bringt dem Land vor allem eines: Aufmerksamkeit. Und am Ende bleibt tatsächlich die Frage, wer profitiert wirklich von dem Turnier und wer zahlt dafür den Preis?
Das war Helena Raspe von der Hilfsorganisation Miserior. Vielen Dank.
Danke auch.
Kurz vor dem Start zeigt sich die Fußball-Weltmeisterschaft. Das ist nicht nur ein sportliches Event der Sonderklasse. Für die Menschen an den Austragungsorten bedeutet sie einen tiefen Eingriff in ihr Leben. Ob am Ende dann mehr bleibt als nur schöne Bilder für die Welt, das wird sich erst zeigen, wenn der neue Weltmeister feststeht. Weitere Infos, die gibt's auch unter miserior.de. Einen so großen Bevölkerungszuwachs gab es in Bayern noch nie zuvor. 1946 sind rund 2 Millionen in den Freistaat gekommen. Allerdings nicht freiwillig. Sie wurden aus ihrer Heimat vor allem in der damaligen Tschechoslowakei vertrieben. Es entstanden dadurch sogar neue Städte im Freistaat, unter anderem Waldkraiburg. Es steht exemplarisch für den Neuanfang und die Integration der Vertriebenen. Wir waren vor Ort.
Der Waldkraiburger Stadtarchivar Konrad Kern hat alte Schwarz-Weiß-Bilder auf seinem Schreibtisch ausgebreitet. Auf ihnen sind längst abgerissene Holzbaracken zu sehen. Innen hausten dicht gedrängt Flüchtlinge und die Holzbaracken standen auf einem großen Industriegelände.
Die bayerische Flüchtlingsverwaltung hat alle möglichen Räumlichkeiten und Dächer in Beschlag genommen, hat, um eben diese Heimatvertriebenen unterzubringen, unter eben anderen auch in diesen Holzbaracken und eben auch ab Juni 1946 in den Bunkern des ehemaligen Pulverwerks.
Dort, wo heute Waldkraiburg steht, war im Zweiten Weltkrieg eine riesige getarnte Rüstungsindustrie angesiedelt. Für die schufteten zahllose Zwangsarbeiter aus Osteuropa. Sie waren in denselben Holzbaracken untergebracht. Anschließend kamen dort die vertriebenen Deutschen unter. Im Gegensatz zur einheimischen Bevölkerung arbeiteten die wenigsten zuvor in der Landwirtschaft.
Da sind ja Welten aufeinander geprallt. Ne? Die Bauern haben sich gedacht, da kommen jetzt Leute, die als Knechte auf unserem Hof arbeiten könnten. Dabei waren es aber auch lauter Industriearbeiter, Fabrikarbeiter. Für die war das absolut fremd. Ne? Die wollten das nicht. Die wollten wieder in ihren alten Berufen arbeiten.
An diesen Kulturschock erinnert sich auch Eduard Kästner sehr gut. Er kam aus Graslitz, einer industrialisierten Region in Nordböhmen, und wunderte sich, dass in Oberbayern fast niemand in einer Fabrik arbeitete. Und dass die Menschen hier völlig anders redeten.
Die Anfeindungen in Kraiburg, Anfeindungen ist schon zu hart, aber man wurde belächelt. Warum? Weil wir ganz anders geredet haben. Wir konnten ja nicht bayerisch. Also das Erste war ganz schnell bayerisch lernen. Ganz schnell. Und nach kurzer Zeit, ich denke nach 2 Klassen, kannte mich keiner mehr von den Einheimischen weg.
Und auch sonst integrierte sich der heute 87-Jährige schnell. Er stammt aus einer Familie überzeugter Kommunisten. Die ließ ihre Kinder allerdings evangelisch taufen, weil es dafür materielle Unterstützung von der Kirche gab. Die neue Heimat war aber durch und durch katholisch.
Zwei Häuser weiter wohnte der Pfarrer. Meine praktische Großmutter sagt, Bo, ich sag's im Kraswitzer Dialekt, da drüben wohnt der Pfarrer. Es war gut, wenn's da aber ein katholisch warst. Weil ich wurde evangelisch getauft. Na, also gut, sind wir halt zu dem Pfarrer rübergegangen und die Großmutter hat gesagt, der Bub wird jetzt katholisch. Na, so bin ich katholisch geworden.
Der gleichaltrige Walter Weiß musste das nicht erst werden. Er stammt aus einem katholischen Elternhaus. Nach langer Irrfahrt landete er als 7-Jähriger in einem Dorf, das heute zu Waldkraiburg gehört.
Und dort sind wir untergebracht worden. Da haben wir dann sehr schnell Fuß gefasst. Wir haben alle mitgearbeitet im Bauernhof. So haben wir Milch bekommen, Eier bekommen. Und später ging es dann so aufwärts, als mein Vater aus der Gefangenschaft konnte.
Der war ein Fassbinder oder Schäffler. Und der kleine Walter musste dessen Bottiche und Kübel in der Umgebung verkaufen. Gemeinsam war allen Flüchtlingen ein großer Aufbauwille und Gemeinschaftsgeist. Der Vater wollte schnell ein eigenes Haus bauen. Die Fenster und Türen dazu machte er selbst und half selbstverständlich auch bei den Nachbarn mit.
Das ist alles mühsam in einer kleinen Werkstatt in Waldkraiburg alles selbst hergestellt worden. Ja. Dieser Zusammenhalt der ganzen Heimatvertriebenen, die Bautätigkeit war enorm. Wir haben uns gegenseitig geholfen. Der hat das gemacht, der hat jenes gemacht. Ja. Und so ist Waldkraiburg, sagen wir, ja entstanden.
Zahlreiche Flüchtlinge waren gut ausgebildete Handwerker und Facharbeiter. Auch kleine Unternehmer waren darunter. Schnell gründeten sie auch Betriebe. Dazu nutzten sie viele der rund 600 Bunker auf dem Gelände der ehemaligen Pulverfabrik. Dadurch entstanden auch Arbeitsplätze für die Einheimischen, die bisher in der Landwirtschaft beschäftigt waren. Diese Tatkraft trug den Flüchtlingen schnell Achtung ein. Eduard Kästner hält diese Energie auch heute noch für ein Kennzeichen der Stadt.
Ich glaube schon, dass dieses Waldkraiburg auch durch die Beibehaltung der eigenen Traditionen und das Wissen um die eigene Vergangenheit, die eigene Stärke, die da drin steckt, hier etwas aufgebaut hat, zu dem auch andere aufschauen können.
Dabei förderten vor allem die Kirchen den Zusammenhalt unter den Vertriebenen und das Zusammenwachsen mit den Einheimischen. Das belegen zahllose Unterlagen im von Konrad Kern geleiteten Stadtarchiv. Und er ist überzeugt, dass diese Integrationskraft auch heute noch weiterwirkt. Seiner Meinung nach zeigt es auch die Zuwanderung der vergangenen Jahre.
Ja, ich denke schon, dass wir da ein Beispiel geben sind, dass wir uns integrieren, dass wir zusammenwachsen müssen. Das geht nicht anders. Wobei natürlich, es ist nicht so, dass bei uns das alles konfliktfrei wäre. Also wir haben schon auch Probleme, aber ich denke, wir werden das meistern.
Denn die Stadt hat seit 80 Jahren Erfahrungen mit Menschen, die hier eine neue Heimat gefunden haben. Aus Waldkraiburg alles Biel für das MKR, das Kirchenradio.
Das Münchner Klinikum Großhadern, das ist ein Krankenhaus der Superlative. 48 Klinikbereiche, Abteilungen und Institute decken dort praktisch das gesamte Spektrum der modernen Medizin ab. Mehr als eine 500.000 Menschen lassen sich dort jedes Jahr behandeln. So ein großes Krankenhaus hat aber auch seine Tücken, nämlich auf den ewig langen Fluren, da kann man sich schon mal verlaufen. Der Malteser Patientenbegleitdienst, der sorgt dafür, dass genau das nicht passiert. Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die begleiten nämlich die Patientinnen und Patienten auf Station oder zu Untersuchungen und entlasten damit das Klinikpersonal. Das erklärt die Leiterin Birgit Winter.
Wir haben einmal ein bisschen Strichliste geführt und das hochgerechnet. Und es ist unglaublich, innerhalb von einem Jahr begleiten sie 4.000 Patienten. Und sie schieben die Patienten auf die Station. Die müssen sonst ewig warten, bis der klinikeigene Service sie auf die Station oder zu Behandlungen bringt. Das Schöne ist, dass sie einfach ein Ansprechpartner sind, der nicht Klinik ist, sondern jemand anders. Das tut einfach gut, jemand anderes zu sehen, der jetzt nichts mit der Behandlung zu tun hat.
Aktuell sind die Ehrenamtlichen an 3 Vormittagen pro Woche im Einsatz. Damit das so bleibt und möglichst noch ausgebaut werden kann, werden dringend neue Helferinnen und Helfer gesucht. Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall.
Es kommt auch viel zurück. Also es wird nicht nur gegeben, sondern ich höre halt immer wieder, wie befriedigend das ist, diese 3,5-4 Stunden hier zu sein und zu merken, ich habe echt was getan. Ich habe den Menschen was Gutes, ein nettes Wort gegeben. Und viele äußern auch ihren Dank und die sagen, Mensch, das ist super, was ihr macht, wie gut das euch gibt.
Mein Kollege Paul Hasel, der hat sich selbst ein Bild gemacht und den Malteser-Patienten-Begleitdienst im Klinikum Großhadern einen Vormittag lang besucht. Seine Reportage, die hören Sie im Podcast Malteser Momente und zwar finden Sie den auf innehalten.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. Einen schönen Mittwoch wünsche ich Ihnen und auch diese Woche werfen wir einen Blick in das aktuelle Magazin Innehalten. Diesmal ist mein Kollege Joachim Burkhardt bei mir im Studio. Hallo Joachim.
Servus.
Joachim, deine Reihe Uralte Orte des Glaubens finden wir in der neuen Ausgabe und du warst dafür in Bad Reichenhall unterwegs. Das verbinde ich jetzt irgendwie ja mit der Tradition der Salzgewinnung, natürlich auch als Kurort ist mir Bad Reichenhall bekannt, doch du zeigst uns auch eine ganz andere Seite. Wie sieht die denn aus?
Genau, wir machen ja schon seit einigen Wochen die Serie mit den ältesten Kirchen im Erzbistum München und Freising. Und bei der Recherche habe ich festgestellt, ja, da gibt es eben auch in Bad Reichenhall eine ganz alte, bekannte romanische Kirche, St. Zeno. Und dann habe ich etwas weiter recherchiert und habe entdeckt, nach und nach gibt es da noch mehr. Und ich konnte es selber kaum glauben, aber in Bad Reichenhall stehen tatsächlich 5 romanische Kirchen ganz eng beieinander. Die kann man in einem einzigen Rundgang, wenn man möchte, verbinden, kann man alle besuchen. Und das dürfte hier bei uns im Erzbistum zumindest wirklich einzigartig sein, dass nicht nur eine oder zwei, sondern tatsächlich 5 romanische Kirchen in einem einzigen Besuch zu besichtigen sind.
Ein einzigartiger Rundgang und den finden Sie natürlich in der aktuellen Ausgabe. Und neben diesen historischen Kirchenräumen geht es auch um eine ganz aktuelle gesellschaftliche Frage in eurem Magazin. Und zwar um das Thema Homosexualität und Kirche. Ihr habt dazu Männer und Frauen gebeten, Texte dazu zu schreiben, was sie dazu persönlich bewegt, was ihnen da durch den Kopf geht. Wenn du diese 6 Texte liest, Joachim, was ist so dein größter Erkenntnisgewinn daraus?
Ja, mein Erkenntnisgewinn ist, dass es natürlich weiterhin eine Art Tabuthema ist in gewisser Weise. Es hat sich schon viel getan. Kirchenvertreter können sich zu dieser Thematik heute schon viel freier äußern, als es früher der Fall war. Aber dennoch ist man da weit von einer Normalisierung entfernt. Das zeigen mehrere spannende Beiträge, die wir bekommen haben. Teilweise polarisieren die, teilweise sind sie auch wirklich berührend. Ja, da erzählen uns Menschen von Erlebnissen und Erfahrungen und Begegnungen, die sie hatten, die in dieses Themenfeld hineinpassen, Homosexualität und katholische Kirche. Und ja, es ist ein ganz buntes Kaleidoskop von Impressionen. Ich finde, es ist sehr lesenswert geworden und viele Menschen haben ja Berührungspunkte zu diesem Thema, sei es, weil sie selbst homosexuell sind, sei es, weil sie einen Bekannten, einen Verwandten haben oder weil sie sich einfach so für dieses Thema interessieren. Es ist ungemein spannend und es ist ja tatsächlich noch irgendwie ungeklärt, wohin die Reise in der Kirche da geht, ob die Entwicklung da noch weitergeht oder ob es dauerhaft irgendwie eine Art Tabuthema vielleicht bleiben wird. Und ja, wir haben versucht, einen Beitrag dazu zu leisten, dass man darüber spricht, dass man in die Debatte geht. Und ja, deswegen lade ich herzlich zur Lektüre dieser Seiten ein.
Und die verschiedenen Perspektiven, die regen auf jeden Fall zum Nachdenken an. Danke, Joachim. Die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Innehalten, die bekommen Sie in vielen Kirchen des Erzbistums München und Freising. Sie können es sich ganz bequem im Abo nach Hause liefern lassen oder digital in unserer App lesen. Und wenn Sie uns persönlich kennenlernen wollen, dann kommen Sie doch gerne am Wochenende am Bennofest an unseren Stand vorbei. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Noch riecht es nach frischer Farbe in der Berufsfachschule für Pflege Maria Regina in München. Nach gut 2 Jahren Renovierungszeit wird die Schule nebst Wohnheim am Freitag offiziell wiedereröffnet. Getragen wird die Pflegeschule vom Orden der Barmherzigen Schwestern. Und die wollen damit ein Zeichen für die Zukunft der Pflegeausbildung setzen. Denn die Berufsfachschule, die zieht Auszubildende aus der ganzen Welt an. Das erklärt der Leiter Johannes Kettenberger.
Wir haben aktuell 75 Auszubildende in 3 Klassen. Die sind 75% weiblich, 25% männlich. Und die kommen aus etwas über 35 verschiedenen Nationen. Und die Herkunftsländer sind sehr unterschiedlich. Madagaskar, Nepal, Kroatien, Österreich.
Für die Auszubildenden bietet die Schule nicht nur Sprachkurse, sondern auch Lerncoachings an. Ansonsten lernen die zukünftigen Pfleger und Pflegerinnen den Job von der Pike auf. Die Versorgung vom Kleinkind bis zum Senior.
Die Ausbildung ist fast zur Hälfte theoretisch, ist etwas mehr praktisch. Die praktischen Einsatzorte sind dann in Kliniken, Altenheimen und ambulanten Pflegediensten hier im Raum München. Das heißt, über die Hälfte der Zeit lernen die Auszubildenden hier wirklich ganz praktisch mit Menschen arbeiten. Und das ist ab Tag 1 sind sie im direkten Kontakt mit Bewohnern, mit Klienten, mit Patienten. Und durch diesen starken Praxisbezug haben sie natürlich eine hohe Fähigkeit am Ende, dass sie sehr stark handlungsfähig sind.
Seit 1959 gibt es diese Ausbildung der Barmherzigen Schwestern in München. Ihr Motto ist »Liebe sei Tat«. Mit diesem Leitspruch wollen die Schwestern in die Zukunft gehen und der Spirit wird auch außerhalb des Ordens wahrgenommen.
Einmal erleben wir schon die Rückmeldungen aus den Praxisstellen. Die Schülerinnen und Schüler von euch, die sind irgendwie besonders. Die übernehmen Verantwortung, sind engagiert, machen auch ihre Arbeit irgendwie mit einem besonderen Ernst oder Fleiß und haben da wirklich ein starkes Interesse dran. Und da sehen wir eben, dass die Werte der Barmherzigen Schwestern einfach weitergetragen werden. Und ich denke, das zeigt sich bei uns auch in der Lehrerschaft. Also uns ist es einfach wichtig, dass wir jeden Schüler, jede Schülerin kennen, seine Situation verstehen, dass wir jeden auch annehmen. Und das erleben die Schüler und das tragen sie weiter.
Auch eine Besonderheit, die Schule hat ein angegliedertes Wohnheim. Und das ist jetzt zusammen mit der Pflegeschule renoviert worden, erzählt Christina Wagner vom Kommunikationsteam der Barmherzigen Schwestern.
Mitten in München, im wirklich sehr beliebten Glockenbachviertel, stellen wir eben Wohnraum auch, der bezahlbar ist. Und hier die Schule, das Wohnheim Maria Regina, das ist eben für Frauen. Aber wir haben auch für Männer WGs in der Nähe. Und entsprechend ist das natürlich auch für junge Menschen etwas ganz Besonderes, dass sie hier gleichzeitig auch Wohnraum haben.
Denn die Barmherzigen Schwestern wollen die Auszubildenden bestmöglich unterstützen und ihr Engagement auch noch ausweiten, so Schulleiter Johannes Kettenberger.
Wir wollen gerne die Schule erweitern. Jetzt haben wir ja nach der Generalsanierung neue Räume noch dazu bekommen im Untergeschoss, die auch sehr schön geworden sind. Und wir wollen die Schülerzahl einmal dort verdoppeln, wollen also auf 150 Schülerinnen und Schüler hochgehen. Und wollen auch eine Pflegefachassistenzausbildung noch dazu nehmen, sodass man dann, jetzt schätzen wir einfach mal, mit 170 Auszubildenden hier sein werden im Jahr 2030.
Jetzt aber wollen die Barmherzigen Schwestern erstmal feiern. Am Freitag wird die Schule für Pflege in der Thalkirchner Straße ganz offiziell an Lehrer und Schüler übergeben. Am Nachmittag können sich bei einem Tag der offenen Tür Interessierte informieren, erklärt Christina Wagner.
Unter anderem wird es Räume geben, wo man eben die Ausbildung erfahren kann live, wo man in eine Situation reinkommt, die wirklich eine Pflegesituation ist, mit einer Puppe und entsprechend Krankenhaus- oder Altenheimpflege erleben kann. Dann wird es auch eine Erste-Hilfe-Demonstration geben und mit Mitmachmöglichkeiten und da einfach sein Wissen zu vertiefen, aufzufrischen oder so den ersten Einblick zu bekommen. Ja, es wird rundum einfach viele spannende Stationen geben und wir freuen uns auf den Tag und alle sind herzlich willkommen.
Willi Witte für das MKR, das Kirchenradio.
Wenn Sie die neu renovierte Berufsfachschule für Pflege kennenlernen wollen, der Tag der offenen Tür, der beginnt am Freitag um 12.30 Uhr und bis 17 Uhr können Sie dann die frisch renovierten Übungsräume anschauen, Schüler und Lehrer treffen und sich informieren. Das Wochenende, ich sehe es schon, es ist in Sichtweite und mit ihm viel freie Zeit. Und die kann man natürlich mit Freunden und der Familie verbringen. Und was sie gemeinsam unternehmen können, das hat mein Kollege Willi Witte in den Veranstaltungstipps für Sie zusammengetragen.
Münchner Kirchenradio, Veranstaltungstipps.
Am Freitagabend wird der Wallfahrtsplatz in Maria Eich wieder zur klangvollen Oase. Das Projekt Sonus Urbis aus Erfurt lädt zu einer akustischen Reise ein. Zwischen Vogelstimmen aus dem Thüringer Wald, dem Rauschen der Gera und fernen Klängen aus dem Hamburger Hafen entsteht eine Stunde zum Lauschen und Wegträumen. Die Besucher können sich Snacks und Getränke selbst mitbringen. Nur bei wirklich schlechtem Wetter findet das Konzert in der Wallfahrtskirche statt. Beginn ist am Freitag um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Veranstalter freuen sich über eine kleine Spende. Näheres finden Sie im Internet unter maria-eich.de. Die Stadt München feiert am Wochenende Geburtstag und die Kirche feiert mit. Sie veranstaltet ab Samstag 10 Uhr das traditionelle Benno-Fest in der Fußgängerzone. Dabei zeigen kirchliche Vereine, Verbände und Organisationen, wie sie sich in der Stadtgesellschaft einbringen. Am Samstagabend spielt ab 19 Uhr die Oktoberfestband Wüderer Pistols. Am Sonntag feiert Kardinal Reinhard Marx um 10 Uhr einen Festgottesdienst im Dom. Um 21 Uhr läuten zum Abschluss die Glocken der Innenstadtkirchen. Mehr über das Bennofest am kommenden Samstag und Sonntag gibt's im Internet unter bennofest.de. Jede Menge Mitmachmöglichkeiten, von Musik über Kunst bis hin zu Bastelaktionen, gibt es für Besucher mit und ohne Behinderung am Samstag. Auf dem Volksfestplatz in Fürstenfeldbruck veranstalten die Träger der Behindertenarbeit in München, Fürstenfeldbruck, Dachau, Erding und Rosenheim ein inklusives Festival. Die Brucker Trommler, eine Tanzgruppe der Brucker Werkstatt für Menschen mit Behinderung, eröffnen das Bühnenprogramm um 12 Uhr. Ein buntes Kinderprogramm sorgt für die Unterhaltung der kleinen Gäste. Angeboten werden unter anderem Kinderschminken, Glitzertattoos und eine Hüpfburg. Das inklusive Festival auf dem Fürstenfeldbrucker Volksfestplatz dauert am Samstag von 12 bis 19 Uhr. Bis 16 Uhr ist der Eintritt für alle frei. Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes Wochenende.
Eine Kindergartengruppe im Seniorenheim? Das gibt es ungefähr einmal im Monat im Vincentinum in München. Seit 10 Jahren bringt der Vincentius-Verein unter dem Motto Jung trifft alt Senioren und Kindergartenkinder zusammen. Meine Kollegin Lilly Krücker war bei einer Bastelstunde im Kunstraum dabei.
Die Bewohner des Seniorenheims Vincentinum warten schon gespannt im Kunstraum. Und dann kommen sie in 2 Jahrreihen die Treppen runtermarschiert. Die Kinder aus dem Kindergarten Herz Jesu. Diesmal wird zusammen mit Ton gebastelt. Und zwar zum Motto Sommer und Strand. Worauf sie sich am meisten freuen, da sind sich die Kinder schon mal einig.
Also mit den alten Leuten was zu machen. Zum Beispiel was malen. Zu malen. Mit Ton zu arbeiten.
Wenn wir malen.
Auf den Ton.
Zwischen Ton und Papier wird dann auch erzählt, gefragt und gelacht. Mittendrin der 84-jährige Herr Biersack. Er ist selbst Künstler, da freut er sich besonders, den Kindern beim Basteln zuzuschauen.
Eigentlich mache ich das gern. Ich finde das toll, was sie da machen. Ich finde das interessant, wie die Kinder die Augen aufmachen und schauen, wie sie was machen können.
Währenddessen verteilen die Erzieherinnen Saft und Süßigkeiten. Eine davon ist Olga Kitzu. Sie sieht dabei, wie viel Freude die Kinder an den Stunden haben.
Die lieben das. Die lieben das mit den alten Leuten, weil viele Kinder haben die Omas in anderen Land und die sind nicht da. Die leben nicht jeden Tag mit Oma und Opa. Und wir sind hier und die lachen, die sprechen, die erzählen. Und wenn die Kinder kommen, die lachen von drinnen, von der Seele. Die Seele lacht auch.
Gemeinsames Lachen, gemeinsame Freude. Das ist das Ziel der Begegnungen. Georg Fleischer kümmert sich im Vincentinum um das Freizeitprogramm und leitet die Aktion Jung trifft alt. Auch er merkt den Wert für die Bewohner.
Die Kinder haben ja oft auch keine Oma, Opa hier in der Nähe und dann treffen sie auch mal alte Leute. Und es ist einfach schön, wenn man hier mit Freude und unvoreingenommen aufeinander zugeht und miteinander was macht. Da haben beide einen großen Gewinn voneinander.
Am Ende werden aber erstmal die fertigen Tonfiguren zum Trocknen ins Regal gestellt. Die Kinder verabschieden sich, alle machen sich auf den Rückweg. Was bleibt, ist die Vorfreude auf den nächsten Besuch. Lilly Krücker für das MKR.
Lange haben wir gewartet. Ab heute rollt der Ball endlich. Die Fußball-WM, die startet. Noch nie war das Turnier so groß. 104 Spiele werden es sein, verteilt auf Stadien in Kanada, Mexiko und den USA. Und am Samstag wird dann auch unsere deutsche Elf auf dem Platz zum ersten Mal stehen. Der Beauftragte für Sport bei der Deutschen Bischofskonferenz, das ist der Passauer Bischof Stefan Oster, und der wird dann definitiv vor dem Bildschirm sitzen.
Ich freue mich auf tolle Spiele. Ich liebe schönen Fußball. Also wenn ich mir jetzt die letzten Spiele anschaue und jetzt ist der Kader bekannt gegeben worden, dann denke ich mir, letzte 16, letzte 8.
Klingt ja nach einer positiven Prognose, die der Sportbischof da für unser Team abgibt. Und live verfolgen ist für ihn selbstverständlich. Auch gerne mal in Gesellschaft.
Da und dort lade ich vielleicht mal jemanden ein, dass wir uns miteinander vor den Fernseher setzen und dann Fans sein. Und dann gibt's ein Bier und dann gibt's ein Brezen und dann schauen wir Fußball.
Und dass dieser Sport bei vielen so eine enorme Begeisterung auslöst, kann Stefan Oster auch als Bischof durchaus nachvollziehen.
Das ist auf der einen Seite natürlich schön, weil es Gemeinschaft und Euphorie erzeugt. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch seine Schattenseiten, Kevin. Auf einmal das tatsächlich zur sinnstiftenden quasi Ersatzreligion für Menschen ist. Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, aber nicht mehr. Das ist der Punkt.
Wenn es dann drum geht, für ein gutes Spiel zu beten, ist das völlig in Ordnung, solange man weiß, wofür man betet.
Wenn es darum geht, dass nichts passiert, dass es schöne Spiele gibt, dass es nicht korrumpiert wird und so weiter, dafür kann man Herrgott beten, aber dann soll am Ende der Bessere gewinnen oder der Beste.
Wichtig, es sollte um den Sport gehen, vor allem anderen. Und darum jedem Freude an so einem Event zu ermöglichen, was nicht immer der Fall ist, kritisiert Bischof Oster.
Die Eintrittstickets sind exorbitant viel höher, offensichtlich vor allem in den USA als woanders. Und dass es dann nochmal so eine Trump-Polit-Show wird, das finde ich alles extrem problematisch. Und es verleidet einem auch manchmal, die Politisierung und die Kommerzialisierung des Sports. Ich hoffe einfach nur, dass es Menschen zusammenbringt, dass Menschen Freude haben, dass es keine Gewalt gibt, dass man einander fair begegnet und dass es schön wird.
Und dass die deutsche Elf ein super Turnier spielt. Maria Ertl fürs MKR, das Kirchenradio.
Am Samstag hat er Namenstag, Antonius von Padua. Und für viele und auch für mich gehört er mit zu den wichtigsten Heiligen, denn der Schlamperl-Toni, so wird er im Volksmund genannt, den kann man anrufen, wenn man etwas verloren hat. Also den Schlüssel, den Geldbeutel oder die Handtasche. Am Münchner Flughafen, da wird der heilige Antonius vom Fundbüro unterstützt. Da haben sich jetzt nach den Pfingstferien wieder viele Dinge angesammelt und meine Kollegin Hanna Wastelhuber, die war vor Ort und hat sich mal umgeschaut.
Neben mir steht der Mann mit dem Schlüssel zu dieser Schatzkammer, Josef Rankel, der Leiter des Fundbüros. Hallo Herr Rankel.
Hallo zusammen.
Drei Räume sind es ja insgesamt. Gehen wir doch einfach mal in den ersten rein. Ich sehe hier schon Gürtel zum Beispiel oder ganz viele Rucksäcke, auch ein paar Skischuhe sehe ich da stehen oder auch Kuscheltiere.
Kuscheltiere verlieren wir heute mal gern. Jeder, der schon mal ein Kuscheltier gesucht hat, weiß, was das für ein Drama ist.
Da ist der Herzschmerz groß. Was bleibt denn hier am Flughafen am häufigsten liegen?
Ja, am häufigsten kann man einfach sagen, Schlüssel, Elektroartikel, also man hört ja.
Und wahrscheinlich gibt es auch sehr skurrile Dinge, die hier vergessen werden, mit denen man am Flughafen eigentlich nicht rechnet. Würden Sie mir da auch was zeigen?
Sehr gerne, da müssen wir bloß schnell rübergehen.
Also der nächste Raum, der ist jetzt voll mit Schränken mit gelben Türen.
Genau, das sind Gefahrengutschränke. Wir sehen hier mal die Rubrik Motorsäge in allen Variationen. Weil man muss auch dazu sagen, ein Handwerker, der führt sein Werkzeug natürlich auch mit. Starthilfen sind sehr begehrt zum Mitnehmen.
Also dieser orange Kasten mit der Klammer an der Seite, das ist eine Starthilfe fürs Auto?
Richtig.
Okay.
Ja, da kann man einfach sagen, letztlich alle Dinge, die man sich vorstellen kann, was man käuflich erwerben kann und mittransportieren kann. Goldfisch zum Beispiel in einer kleinen Transportbox, und den haben wir dann auch weitergegeben ans Tierheim. Der schwimmt auch heute noch. Also.
Und die werden dann auch wieder abgeholt, diese Gegenstände, weil da steckt ja doch auch schon ein emotionaler Wert dahinter, oder?
Die werden auch wieder abgeholt. Man muss immer dazu sagen, der das zurücklässt, der muss erstmal wissen, wo er es verloren hat.
Das heißt, viele Gegenstände bleiben auch einfach im Fundbüro liegen. Und ich habe gehört, wenn es nach einem halben Jahr niemand abgeholt hat, dann wird es versteigert.
So ist es. Da werden die Sachen zuerst mal geprüft. Und wenn das alles sauber geregelt ist, darf es in die Versteigerung. Und das ist immer ein Riesengaudi, weil es findet in einem Bierzelt statt. Wir werden auch diesen Sommer noch einmal ausruhen.
Jetzt kommt hier gerade ein Kollege rein und zieht aus einem der Regale unten einen Koffer wieder raus.
Da hat sich jemand gemeldet und der möchte sein Eigentum wieder.
Dann schauen wir doch mal schnell vor ins Büro. Jetzt steht hier vor dem Tisch die Sandra und holt gerade einen Koffer ab. Sandra, was hat es denn damit auf sich?
Meine Mama kommt tatsächlich aus Südamerika und hat mich besucht und hat vor lauter Freude und Glück ihr Handgepäck bei der Gepäckausgabe stehen gelassen. Und ich darf das heute abholen. Ich glaube, ihr ist ein Stein vom Herzen gefallen, als die E-Mail kam, dass der Koffer angekommen ist und sicher verwahrt wurde.
Sehr cool. Ja, dann hoffentlich ist noch alles drin. Verlieren Sie denn eigentlich selber auch mal was oder kommt es mittlerweile gar nicht mehr vor?
Na, auch ich verliere was oder verlege was. Ich finde es Gott sei Dank meistens wieder. Andererseits, wenn ich es am Flughafen verliere, habe ich den Vorteil, ich bin im Fundbüro, da kommt es ja hin. Ich sage immer, die Ruhe bewahren ist das Wichtigste und einfach mal kurz durchzählen, was man alles dabei hat. Am besten ist natürlich, wenn man einfach Sachen in der Tasche tut und sie auch da drin lässt. Aber es gibt auch noch einen Tipp fürs Reisegepäck, einen Zettel mit dem Namen und mit der Handynummer.
Ja. Hier in Bayern ist es ja durchaus gängig, wenn man was verloren hat, schickt man ein Gebet an den heiligen Antonius oder bittet den um Hilfe. Sie, kann man fast sagen, sind ja sowas wie der heilige Antonius vom Flughafen. Haben Sie denn eine besondere Verbindung zu dem?
Anscheinend muss ich auch nicht haben. Und ich habe es auch schon öfters mal gehört von dem einen oder anderen Passagier, der gesagt hat, der heilige Antonius hat geholfen.
Der hat ja Menschen, die ihren Glauben verloren haben, zur Umkehr bewegt.
Ja, ich glaube, da ist das Fundbüro am Flughafen München relativ gut aufgestellt in die Richtung, weil wir den Leuten den Glauben geben, dass es so viel ehrliche Finder gibt. Viele stehen da und haben gesagt, ich hätte es nie geglaubt, dass das abgegeben wird. Es gibt doch noch ehrliche Menschen. Und dann hat man gesehen, dass sie wieder an was glauben.
Auch den Glauben wiederfinden kann man im Fundbüro am Münchner Flughafen. Herzlichen Dank für diesen Einblick.
Bitte gern geschehen.
Aus dem Fundbüro am Münchner Flughafen, Hanna Wastelhuber für das Münchner Kirchenradio.
Rund 37.000 Menschen arbeiten in Bayern in Werkstätten für Menschen mit Behinderung. Annette ist eine von ihnen. Die 43-Jährige hat das Down-Syndrom und lebt bei ihren Eltern im Großraum München. Von Montag bis Freitag geht sie ganz normal zur Arbeit ins Monsignore Bleierhaus in München-Pasing. Um dorthin zu kommen, nutzt sie einen besonderen Service, und zwar den Malteser Fahrdienst.
Es ist Dienstagmorgen um kurz vor 7. Annette steht mit ihren Eltern am Gartentor und wartet auf den Kleinbus des Malteser Fahrdienstes. Ihre Mutter ist froh, dass es für Annette diese Möglichkeit gibt, zur Arbeit zu kommen.
Sie kann zwar gut reden und alles, aber sie braucht einfach Unterstützung. Und sie tut sich auch schwer mit öffentlich fahren und dann kriegt sie Panik, wenn der Bus nicht kommt.
Ohne zu zögern steigt Annette zu den anderen in den Bus. Das liegt auch an Christo, der den Kleinbus fährt.
Sag doch gleich, dass du vorne gerne sitzen willst, aber es geht ja leider nicht mehr.
Er ist echt super und ist auch immer pünktlich da. Es macht Spaß mit ihm, mit toller Musik, echt toll. Ja, ich fahre immer gerne mit.
Auf der Fahrt zum Monsignore Bleierhaus erzählt Annette, dass sie dort in der Montage arbeitet.
Ich mache Nägel aus Metall und dann müssen die schwarzen Teile rein. Die kleinen Teilchen, ja.
Aber nicht nur die Arbeit motiviert Annette, jeden Tag ins Monsignore Bleierhaus zu fahren.
In der Arbeit bin ich in einer Tanzgruppe. Da machen wir Auftritte auch. Wir müssen auch mal ab und zu wegfahren, ja. Dann machen wir auch noch einen Zumba-Tanz, ja. Das ist auch für die Tanzgruppe. Aber es macht Spaß.
Bis 16 Uhr geht Annettes Arbeitstag im Monsignore Bleierhaus. Dann geht es wieder zurück nach Hause. Natürlich mit dem Malteser Fahrdienst. Paul Hasel für das MKR, das Kirchenradio.
Mein Kollege Paul Hasel, der hat den Malteser Fahrdienst für den Bezirk München einen ganzen Vormittag lang begleitet. Und die komplette Reportage, die hören Sie im MKR-Podcast Total Sozial. Sie finden ihn auf innehalten.de oder überall da, wo es Podcasts gibt. In der katholischen Kirche wird man in den allermeisten Fällen als Baby getauft. Und als Jugendlicher geht man dann zur Firmung. Was man unter der Firmung genau versteht, dazu jetzt mehr in Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute die Firmung, erklärt von Jugendseelsorger Stefan Hubel.
Die Jugendlichen sollen tatsächlich was geschenkt bekommen in der Firmung. Jetzt nicht nur Geld oder ein Mofa oder sonst was, sondern nochmal mehr, dass sie eben so deutlich spüren, dass sie das Leben nicht alleine meistern müssen, dass sie nicht allein durchs Leben gehen müssen, sondern dass da nochmal einer dabei ist, der unser Leben übersteigt, der unser Leben in der Hand hat, nämlich Gott. Am Tag der Firmung kommt dann der Bischof in die Gemeinde und firmt die jungen Leute. Und in diesem festlichen, feierlichen Gottesdienst gibt es eben dann dieses Element der Firmung. Das heißt, die Jugendlichen bekräftigen selber ihren Glauben und stehen dafür ein. Also mir hat es gebracht, ganz viel Mut und Vertrauen, dass ich eben auch in schwierigen Situationen in meinem Leben nicht alleine dastehen muss. Und dass ich nicht alles selber leisten können muss, dass ich auch Schwächen haben darf. Und trotzdem jemand da ist, der mich liebt, der mich okay findet, so wie ich bin, mit allen Macken, die ich habe, vor dem ich nicht toll dastehen muss. Das ist das Versprechen der Firmung und ich finde, gerade in unserer Zeit heute tut es auch gut.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.